podcast is part of the Sports Social Podcast Network.
Where the best wrestle. Was ging diese Woche ab bei AEW? Wir sprechen über alle Ergebnisse, Entwicklungen und natürlich das Geschehen im Ring. In diesem Sinne, viel Spaß mit der Review zu AEW Dynamite.
Hi guys!
Donnerstag, 30. Oktober 2025, gehört und seht den Spotfight Wrestling Podcast mit der Review zu AEW Fright Night Dynamite. Halloween steht vor der Tür und wir hoffen, es war keine Show zum Gruseln und besprechen das Ganze jetzt alles hier zu dritt. Mein Name ist Tobi, ich bin auch nochmal dabei und wir erhalten heute eine schöne Dreierkonstellation bei. Ich freue mich, ihr habt das weiterhin gelobt, also machen wir es doch ganz einfach auch weiter und ich freue mich heute auf eine Kombi, einerseits wieder mit meinem Brother-Friend TJ und mit dem Niki, der heute mit dabei ist. Deswegen erste Frage, wir sind bei Fright Night, wir sind bei Halloween, was macht ihr eigentlich, direkt auf dem heißen Stuhl, was macht ihr, wenn die Kinder bei euch klingen und Süßes oder Saures machen? TJ, Flammenwerfer.
Alright, Brother Friends und Sister Friends, Fright Night bei AEW und es ist Halloween. Ja, bei Halloween hier in der Nachbarschaft, da klingelt nie jemand, nie. Es ist die ganzen Jahre, wo ich jetzt hier in diesem Ort schon wohne, nie passiert, dass irgendwer an Halloween geklingelt hat. Deswegen, ich hab's aufgegeben mit den Süßigkeiten, Tobi. Halloween geht bei mir wirklich nur so weit, dass ich heute eine Kürbissuppe gegessen hab. Zählt das? Ich weiß nicht. Niki, was machst du an Halloween?
Also Kürbissuppe finde ich erstmal super ekelhaft, da hätte ich gar keinen Bock drauf. Ich bin einfach nur froh, dass an, ja, nee, ist nicht meins. Suppe allgemein kannst du mich mit jagen, wirklich, ist eine Katastrophe. Ich bin einfach nur froh, dass ich meine Süßigkeit an Halloween behalte, weil hier klingelt nämlich auch niemand. Obwohl ich mitten hier in der Stadt wohne, in der Innenstadt, es juckt keinen Menschen. Ich habe das Gefühl, es ist nicht mehr alles das, wie es mal war. Und hallo an die Zuhörer.
Ich wohne in einem 200-Seelendorf, beziehungsweise bin gerade in einem 200-Seelendorf. Ich sende nämlich heute wieder, ne, aus Ostdeutschland. Bin quasi ganz nah beim Niki. Also wir haben doppelte Ostpower, mehr oder weniger. Hier wohnt eigentlich auch kein Schwanz. Entschuldigung. Aber trotzdem klingeln hier verdammt viele Kinder. Ich weiß gar nicht, wo die herkommen. Ich habe die noch nie in meinem Leben gesehen. Hier klingeln so viele Menschen. Aber sie kriegen auch immer was. Ich mache mir da mit meiner Mama immer hübsche Gedanken. Deswegen haben wir da auch heute Abend noch ein bisschen was vorzubereiten nach dieser Review. Wir freuen uns natürlich auch auf eure Tipps und Tricks zu Halloween. Klingelt ihr? Lasst ihr klingeln? Und was macht ihr mit denen, die klingeln? Gerne Kommentare, Interaktion. Ihr wisst Bescheid, der YouTube-Algorithmus freut sich. Bevor wir in diese Show gehen, ihr beiden, ich habe eine Tippspielbotschaft mitgebracht. Tippspielbotschaft. Und zwar von, und die einen oder anderen werden sich jetzt denken, warte mal, habe ich doch schon mal gehört, Fleisch. Ja, Fleisch hat schon wieder einen Tagessieg im Tippspiel. Ich muss da tatsächlich jetzt mal gucken, nicht, dass der irgendwie mir gefährlich wird, weil ich bin im Tippspiel selbstverständlich auf Platz 1 bei Tobis Tipptrip 2025-26 unter spotfight.de/tippspiel. Und er hat NXT Halloween Havoc geholt und hat, nachdem er in der SmackDown Live Review auf dem Community-Treffen schon eine Nachricht geschickt hat, heute Folgendes an uns geschickt. Hallo in die Runde, da bin ich wieder. Nun kann ich das machen, was ich eigentlich immer vorhatte, falls ich mal einen Tagessieg holen sollte. Nur eine Nachricht auf dem Community-Treffen kam halt dazwischen. Heute aber der AEW-Podcast. Ich hatte mich eigentlich immer mehr vom Wrestling entfernt, aber dann kam All Elite Wrestling auf die Bildfläche. Die Reviews von Team TJT...
TJT!
Haben dann noch das Sahnehäubchen obendrauf gesetzt. Jedes Mal habe ich, sobald es geht, die Show reingeschaut, um möglichst schnell die Review hören zu können. Die Art, wie die Reviews von Tobi aufgebaut sind, hat mir immer sehr gut gefallen. Das Fachwissen von TJ ist außerdem eine extreme Bereicherung für die Podcasts. Vielen Dank für eure Stunden und für die Zeit bei AEW mit euch. Auch Niki muss ich groß loben. Es macht absolut Spaß, ihm zuzuhören. Besonders die Urlaubsvertretung von Tobi macht er immer sehr, sehr gut. Und jetzt noch zu Aaron, neu im Team dabei und direkt einen positiven Eindruck hinterlassen. Die aktuellen Reviews zu dritt waren besonders angenehm zu hören. Egal mit welcher Konstellation auch immer, macht bitte weiter so. Viele liebe Grüße, Fleisch. Oh, TJ, das ist doch was fürs Herz.
Da geht mir wirklich das Herz auf. Und ja, wenn Fleisch schon ein großer Fan ist von der Kombination von Tobi und mir, dann wird er ein noch größerer Fan sein von dem Dreier, was wir hier zusammen mit dem Niki haben. Denn mehr Menschen bedeutet mehr Meinungen. Das braucht das Land.
Wir mal, lieben Dreier. Du bist wirklich gut weggekommen.
Ja, ich bin, das freut mich mal total, wenn ich so in den Kommentaren lese, dass das angenommen wird und gerade in dieser Dreierkonstellation, was ja beim Podcasten immer eine kleine Herausforderung ist, aber ich glaube, wir kriegen das ganz gut hin, egal in welcher Konstellation. Und ja, so machen wir jetzt wahrscheinlich auch weiter.
So ist das. Also Liebe für Fleisch, Liebe für die Nachricht, Liebe für All Elite Wrestling und vielen, vielen lieben Dank für die Unterstützung. Liebe auch für euch zwei Süßen, dass ihr uns oder dass ihr mich hier auch immer so schön durch diese Reviews jetzt begleitet. Ich freue mich da sehr drauf und wir freuen uns immer sehr, sowas zu lesen und zu hören. Damit aber zu dem, warum ihr alle auf dieses Video wahrscheinlich geklickt habt, und zwar AEW Dynamite. Wir sind in Edinburgh, Texas, vor etwas mehr als 3000 Zuschauern. Wir haben so eine Art wirklich Special Stage. Also für AEW war das schon, ich weiß nicht, also TJ und ich haben über die Jahre Specials erlebt, wo wir uns gefragt haben, wo ist das Special? Aber da waren Kürbisse aufgebaut, da war der Entrance mit so Mauerstein umziegelt, da war gar nicht so verkehrt.
Nee, also ich erinnere mich an Jahre, da war Halloween Special bei AEW und es standen legit nur zwei Kürbisse auf der Stage.
Ja.
Das war dieses Jahr besser. Also die Tunnel waren schon gruselig, mit irgendwie so aus Steinen gebaut und da habe ich förmlich die Spinnweben noch gesehen, die dranhängen und ein riesiger Stapel von Kürbissen auf jeder Seite. Das sah schon ordentlich aus.
Fand ich nämlich auch und wir eröffnen mit Orange Cassidy, auch das hat so ein bisschen Tradition und sehen auch einen Einspieler aus früheren Tagen. Heute tritt er an mit Darby Allin gegen unser Dream Team und zwar Wheeler Utah und Daniel Garcia. Das ist das Ergebnis der letzten Woche. Ich muss leider direkt eine grundsätzliche Sache einmal kritisieren, die mir dann auch aufgefallen ist. Darby Allin, ne? Wir haben letzte Woche schon drüber gesprochen, hat jetzt dieses I Quit Match gegen Jon Moxley gewonnen. Und danach kämpft er sich jetzt nochmal durch die Death Rider durch, nochmal durch Danny Garcia, nochmal durch Wheeler Utah. Das hat bei mir nochmal wirklich so unterstrichen, was ich letzte Woche, ne, in der Review mit TJ und Aaron schon gesagt habe, dass ich das Gefühl habe, das fährt sich so ein bisschen fest. Darby Allin hat gefühlt jetzt keinen Schritt nach vorne gemacht. Deswegen hat mir Niki von der Ansetzung nicht so wahnsinnig gefallen.
Ja, ist halt die Frage, was wir mit Darby jetzt machen. Ne? Ich sag mal, wir werden da nachher nochmal drauf kommen, was jetzt so in Zukunft vielleicht auch ansteht für ihn. Und vielleicht geht es danach endlich mal gegen andere Gegner in höhere Sphären oder halt nochmal gegen Moxley. Das werden wir dann noch herausfinden.
Gucken wir auf dieses Match, was das gebracht hat. Utah und Garcia wurden vom Publikum nicht wirklich ernst genommen. Ich habe mal nachgeschaut, beide mit gut unter 50% Siegesquote im Jahr 2025. Match ist am Anfang ein bisschen Brawl durchs Publikum auch. Man hatte auch das Halloween-Gimmick versucht, ein bisschen aufzugreifen. Und am Ende ist es dann aber natürlich der Sieg für die Faces. Da fliegt Cassidy mit einem Dive auf Garcia nach draußen durch einen Tisch. Und im Ring ist es Wheeler Utah, der im Scorpion Deathlock den Darby Allin vielleicht als neuen Finisher etabliert. Das ist der Wheeler Utah, der eben austappt als Wrestling-Match, netter Opener. Wenn man sich die Frage stellt, TJ, hat das jetzt irgendwen groß vor- oder zurückgebracht? Würde ich jetzt sagen, nee, aber wrestlerisch, weiß nicht, wie fandst du's?
Ja, es hat Zeit gefüllt und es war ein Tornado-Tag-Team-Match. Also dadurch war es ja eh schon chaotischer als Tag-Team-Matches normalerweise. Dadurch war es auch fair game, hier ein paar Gimmicks zu benutzen. Tische gingen zu Bruch. Du hast den Suicide-Dive durch den Tisch erwähnt von Orange Cassidy. Es gab auch zum Beispiel von Wheeler Utah einen Big Splash vom Top Rope nach draußen durch einen Tisch. Ja. Das musst du dich auch erstmal trauen, fand ich einen verhältnismäßig krassen Spot. Und Niki, das war doch ein Match, was sehr leicht verdaubar war. Dann noch der neue Finisher von Darby mit dem Scorpion Deathlock. Passt in meinen Augen.
Das war auf jeden Fall gute Action zu Beginn der Show. Ne? Man war direkt drin, man ist irgendwie reingegangen und hatte nicht jetzt das langsame Moxley-Match am Anfang, was wir die letzten Wochen immer mal wieder hatten, sondern nee, wir hatten gleich Action, wir haben uns in die Crowd gebrawlt. Also finde ich gut. Und ich finde auch gut, dass Darby jetzt mit den Scorpion Deathlock gewonnen hat, weil das ist jetzt so ein bisschen, er hat Moxley damit besiegt und jetzt, ja, der kann das jetzt Stück für Stück weiter aufbauen und der hat jetzt auf jeden Fall ein Stück weit Glaubwürdigkeit, weil der hat den ehemaligen World Champ zum Tappen gebracht. Also von daher, go for it.
11 Minuten 20 ging dieses Match AEW by the books. Wenn ihr euch fragt, was die In-Ring-Qualität angeht, da haben sie abgeliefert. Hook möchte heute abliefern, bekommt eine Chance auf den Number One Contender Spot um die AEW World Championship. Warum ist jetzt auch erstmal eigentlich zweitrangig? Er hält eine Promo, kommt jetzt an mit seinen Köfferchen und im Hintergrund sehen wir schon den Michelin-Mann. Ihr erinnert euch vor ein paar Jahren, wie er da schon wieder, wie die Maskottchen, das wird sich durch die ganze Show ziehen. Immer in jedem Segment ist irgendein lustiges Halloween-Maskottchen da im Hintergrund und Hook hat sich heute auf Samoa Joe vor allem konzentriert und hat gesagt, ja, ich wusste ja eh schon, dass er ein bisschen falsch ist, ne, falsche Schlange und heute liegt mein Fokus vor allem darauf, Samoa Joe nicht dieses World-Title-Match zu geben, sondern ihn genau daran zu hindern. TJ, erinnerst du dich noch an den Marshmallow-Mann da hinten?
Ich erinnere mich sehr, sehr gut an den Marshmallow-Mann da hinten und ich habe mich natürlich gefragt, wer steckt denn da drunter? Vielleicht kriegen wir ja die Antwort darauf irgendwann im Laufe dieser Review.
Don Callis ist im Interview bei Renee Paquette, die Bucks kommen vorbei und der Don Callis sagt, es ist kriminell, was AEW aus euch gemacht hat. Vielleicht überlegt ihr euch das doch nochmal mit der Don Callis Family und die Bucks zischen dann auch an Michael Liemann und einer aufgeblasenen Kuh vorbei, fragt nicht, und gehen dann nach draußen. TJ denkt sich, aufgeblasene Kuh.
Und ich sag nichts.
Nee, ist ja in Ordnung. Und dann gehen die nach draußen und auf einmal kommen sie zu ihrer alten Musik nach draußen und Don Callis macht die große Introduction für die Young Bucks und zwar aus Cucamonga, California. Kommen sie jetzt nach draußen, das athletischste Team der Wrestling-Geschichte, die früheren Freunde des bescheuerten Bastards Kenny Omega, sagt er legit. Die Young Bucks. Es gibt Feuerwerk wie bei WrestleMania, der ganze Bums fliegt in die Luft. Niki, viele, viele schöne kleine Details, die sie ja einfließen lassen haben.
Das war großartig. Wirklich, ich dachte, ich bin fertig mit dem Gimmick der Young Bucks, wirklich mit diesem Geld. Ich habe kein Geld und ich habe wieder Geld und so. Also das fand ich großartig. Jetzt, ich weiß jetzt nicht, ob ich die Bucks in der Don Callis Family brauche, also da bin ich auch ehrlich. Wahrscheinlich eher nicht. Aber ich habe mich gefragt, woher hat Don Callis eigentlich das ganze Geld? So viele Leute, wie der unter Vertrag hat, so viele Leute, wie er bezahlen muss. Wo hat er denn das ganze Geld her? Ich meine, der ist nicht Tony Khan, der kann keine 250.000 Dollar Matches ansetzen, aber scheinbar hat er genug Cash, TJ, um hier den Entrance der Young Bucks zu pushen.
Niki, der macht ja keine Money-Matches, der macht Money-Commentary. Du weißt ja nicht, wie viel der Tony Khan dem Don Callis jedes Mal zahlt für jedes einzelne Match, was er da gerne mal kommentiert. Und ich musste schon sehr lachen, Tobi, als die Young Bucks dann erschrocken sind, als ihre riesige WrestleMania-Pyro hochging.
Ja, das war tatsächlich sehr, sehr drollig. Bucks und FTR übrigens in einem herausragenden Collision-Main-Event gegen den Jurassic Express und Jetspeed angetreten. Das war wirklich sehr sehenswert. Heute alle vier gegeneinander. Die Jungs von FTR haben bei Collision verloren. Ich habe da für mich schon so überlegt, wenn ich Tony Khan richtig kenne, haben die wahrscheinlich ganz gute Chancen heute. Und wie am Sonntag auch schon, beziehungsweise am Samstag bei Collision, war das wirklich fantastisch im Ring. Ich liebe Jetspeed, ich bleibe dabei. Bucks in Topform, die bringen den BTE-Trigger durch gegen Kevin Knight, der gerade so auskicken kann. FTR in seiner Rolle finde ich überragend. Stokely war mit am Kommentar. Und mit so viel Klasse um dich rum kannst du auch, wenn du Jack Perry oder Luchasaurus bist, du kannst ja nur mitziehen. Also wenn alle um dich rum geil sind, dann kannst du nur auch geil sein. Hinterfrag den Satz einfach nicht weiter. Stokely greift dann auch zwischendurch mal ein, warf Kevin Knight Puder ins Gesicht, aber trotzdem ist der später auf der Siegesstraße. Der UFO-Splash geht durch gegen Nick Jackson, doch aus dem UFO-Splash hinaus bounced Knight quasi in die Shatter Machine. 1, 2 und tatsächlich 3 und nach 14 Minuten heißt der Sieger FTR. Also ich habe mich fast ein bisschen gewundert, dass es nur 14 Minuten waren. Fühlte sich an wie 5, also ist wirklich geflogen. Aber das wäre so ein Match, da hätte ich gedacht, TJ Tony Khan gibt den 18, 19, 20 Minuten. Meine Conclusion ist aber bei der Qualität, und hier hätte in meinen Augen jedes Team gewinnen können, weil das Match gegen Brody Lee wird egal. So darf Tag Team Wrestling in meinen Augen eigentlich immer sein. Und es freut mich, dass die AEW Tag Team Division so ein bisschen wieder am Profil gewinnt.
Ja, Komma, aber. Ich habe leider ein bisschen was zu meckern an diesem Match. Es gab so ein paar Momente, da hat's mich rausgerissen aus dem Kampf. Da hat Suspend Your Disbelief einfach nicht mehr funktioniert. Da konnte ich den Akteuren nicht glauben, dass in diesem sehr akrobatischen Match Leute wirklich versuchen, gegeneinander anzutreten. Es waren teilweise so Kleinigkeiten wie von Jack Perry, dieser Double Hurricane Runner gegen FTR. Macht er in letzter Zeit gerne. Das Manöver ist physikalisch nicht möglich. Versucht das gerne mal in einem Kampf auf der Straße, wenn ihr von zwei Leuten attackiert werdet. Springt die mal beide an und versucht beide gleichzeitig mit einem Hurricane Runner zu Boden zu bringen. Es wird euch nicht gelingen, aber viel, viel schlimmer waren Nick Jackson und Luchasaurus. Die waren nämlich positioniert für einen Spot und Nick Jackson hat dann den Luchasaurus nach unten gedrückt. Also Luchasaurus war auf allen Vieren, wollte aufstehen. Nick Jackson drückt ihn nach unten und einen Moment später läuft Jack Perry über den Rücken vom Luchasaurus in einen Canadian Destroyer gegen eben diesen Nick Jackson. Niki, warum drückt er den Luchasaurus nach unten? So nach dem Motto, ey, geh mal bitte runter, weil dein Partner versucht jetzt gleich mir einen Move zu verpassen.
Ja, da haben ein paar Dinge nicht geklappt, aber ich glaube halt, also das hast du mir besser sagen können, als ich es jetzt hier sagen kann, aber ich glaube mit 8 Leuten im Ring und bei dem ganzen Chaos, was da dann auch stattfindet, ist es glaube ich ziemlich schwierig, da überhaupt noch eine Linie zu halten.
Exakt. Und das ist der Grund dafür, warum dann sowas passiert, ne? Weil dann vergisst halt jemand wie der Luchasaurus in dem Moment, oh, ich muss noch unten bleiben, weil irgendeiner macht jetzt einen Spot über meinen Rücken. Ja, das ist Fluch und Segen zugleich bei diesen Matches. Wir kriegen ein tolles Match geboten, aber Niki, hier und da halt auch solche Momente.
Genau, ich sag mal, es war am Ende, war es dann doch noch gut genug, um hier gutes Party-Catch-Match bei Dynamite zu sein, was du typischerweise erwarten kannst von den Tag-Teams, die du da dann reinwirfst. Ja, FTA gewinnt jetzt am Ende. Das schreit eigentlich für mich nach einem Titelwechsel bei Full Gear. Und dann, you think you know me. Wir sehen Adam Copeland zurück. Adam Copeland feiert sein Comeback und Christian kommt auch noch dazu. Und dann, keine Ahnung, sehen wir das Match vielleicht nochmal bei World's End oder so ähnliches. Ich kann mir vorstellen, dass es in so eine Richtung gehen wird. Weil Bo Dido, ja, die waren ein cooles Tag-Team, so, aber die haben ja nie eine Story gehabt. Also wie gesagt, die größte Storyline-Entwicklung war, glaube ich, dass Brody King Macarena mittanzt. Und wenn das die größte Geschichte war, die du in einem Tag-Team erzählst, weiß ich nicht, ob das jetzt so die große tragende Story ist. Ich denke, man kann FTA jetzt die Titel geben, die können damit einiges noch erzählen. Jetzt auch als Heels finde ich die eigentlich recht unterhaltsam. Und dann, ja, irgendwann werden wir das Match gegen You Think You Know Me Comeback at Adam Copeland auf jeden Fall nochmal sehen.
Lustig, wie du Agent Christian nur noch brandest als You Think You Know Me. Das finde ich der neue Teamname. Das ist fantastisch. Hab noch gar nicht so weit gedacht, aber tatsächlich, es ergibt Sinn. Wir haben ja eigentlich schon früher im Jahr damit gerechnet. Ne? In Toronto haben wir gedacht bei All Out, ah, das wäre doch der perfekte Moment. Vielleicht haben sie es wirklich nur auf die lange Bank geschoben. Aber das deutet sich an und was sich in meinen Augen auch andeutet, der Young Bucks Faceturn. Also ich finde, die sind so unterhaltsam und es ist eigentlich nur eine Frage der Zeit, bis sie dann komplett bejubelt werden. Aber trotzdem, ich bleib dabei, dass das Profil in der Tag-Team-Division schärft sich und ich finde auch solche Matches wie das hier, das trägt dazu bei. Und Brodido hat immerhin, das war die Bank, was die Matchqualität angeht in der Tag-Team-Division und die haben ihren Teil da geleistet und die werden gegen FTA ein geiles Match auf die Beine stellen, da bin ich mir sehr sicher. Videopaket zu Hangman Page und Samoa Joe, auch immer praktisch den Angle fürs Match zu bringen und dann noch ein Number One Contenders Match. Das war legit schon das Videopaket, TJ, für den Pay-Per-View und nachher gibt es noch das Number One Contenders Match. Hä?
Danke, dass du das erwähnst, weil ich habe mich wirklich gefragt, hä, bin ich hier im falschen Film? So, ihr habt mir doch jetzt gespoilert, was heute im Main Event passiert, oder?
Ja, gucken wir mal. Vielleicht gibt es noch die ganz große Marshmallow-Überraschung. Erstmal gibt es die Don Callis Family. In Hülle und Fülle kommen die zum Ring. Es ist wirklich, es ist Betrieb wie im Kindergarten. Publikum chantet nicht für Okada, nicht für Fletcher, sondern für den Chefkoch, für Hechicero. Hechicero sitzt am Kochen. Finde ich Weltklasse, wie es sich gehört. Callis will Gerüchte ausräumen. Er hat gesagt, ja, dass es in der Familie Probleme gibt, das ist überhaupt nicht richtig. Ihr fragt euch, wo ist Takeshita? Reiseprobleme. Ist blöd gelaufen, auf jeden Fall ist der nicht da. Aber ist auch gar nicht so wichtig. Rocky Romero, sag doch mal was zu den Leuten. Und der Rocky Romero enthüllt ein neues Gemälde von La Familia. Ja, hängt's in den Louvre. Kommt's weg, hätte ich fast gesagt. Und dann sehen wir, wie ein Videopaket zu den Erfolgen der Family uns nochmal zeigt, was die alles erreicht haben. Alle im Ring applaudieren. Takeshita weiter nicht da. Kyle Fletcher verliest jetzt eine Botschaft, wird aber unterbrochen von Takeshita. Der ist doch da, hat dann doch wohl nicht so viele Reiseschwierigkeiten gehabt und es kommt direkt zum Stare-Down mit Okada. Publikum steht auf, du merkst richtig, da knistert's. Also auch wie Takeshita Okada fixiert hat mit den Augen, wirklich laserscharf, wenn du so möchtest, hat ihn beinahe durchbohrt, hörte gar nicht zu, was Don Callis gesagt hat. Der meint, ihr müsst doch immer nur tun, was ich sage. There is no I in team. But there is an eye in family. Was ich sage, ist hier Gesetz, sagt er. Und Publikum sagt dann, nein, Takeshita, no, no, no. Weil Don Callis will, dass er jetzt die Hand schüttelt von Okada. Tu's für mich, Takeshita. Und er zögert und er hadert und überlegt. Und nach ganz viel Zusammenreißen streckt er tatsächlich seine Hand aus. Will Okada den Handshake anbieten und Okada reicht seine Hand, aber zieht sie weiter nach oben. Und es ist der Mittinger ist es geworden. Es gibt den Mittelfinger gegen Takeshita und der ist jetzt außer sich. Sofort die Familie muss dazwischen gehen, um ganz, ganz großes Chaos jetzt hier an der Stelle zu vermeiden. Und auch Don Kelly sagt, okay, scheint so, als wäre doch nicht alles in Ordnung. Wir müssen nochmal sprechen. Ich muss euch nochmal zeigen, wie das geht. Beweist mir bei Collision, wie eine Familie antritt. Und zwar ihr beide in einem Tag-Team-Match. Wie wir später erfahren haben, heißt es damit bei Collision Okada und Takeshita gegen The Acclaimed. Zwei Teams, die sich nicht mögen. Da freue ich mich ja ganz doll drauf. Aber trotzdem, Segment in meinen Augen hat gut funktioniert. Publikum hat top funktioniert. Auch Okada in seiner Rolle fand ich hier gut. Und auch Takeshita, schöne Ernsthaftigkeit, Niki. Die Frage, die ich dir jetzt stellen möchte, und das ist so die, die sich bei dem Programm durchzieht. Wann denn jetzt? Also ich bin immer noch für jetzt, aber ich glaube, also wird's Full Gear? Wird's doch erst World's End? Wird's, keine Ahnung, WrestleMania 50?
WrestleMania 50 ist ein wilder Pick, muss ich sagen. Nee, ich denke, sie werden es bei Full Gear machen. Und zwar unter der Prämisse nicht, dass sie sich hassen und jetzt wirklich gegeneinander gehen, sondern Don Callis sagt so, Leute, okay, ihr habt keinen Bock aufeinander, dann so nach dem Motto, weißt du, Papa packt die beiden Kinder ins Zimmer, macht die Tür zu, macht, was er wollte in dem Zimmer, ich komme nach 2 Stunden wieder, hol euch wieder raus und dann habt ihr euch wieder vertragen. Ich kann mir vorstellen, unter dieser Prämisse werden die da bei Full Gear vielleicht ihr Match bekommen. Und ich habe mir am Anfang des Segments, habe ich mir gedacht, hat Okada vielleicht am Flughafen den falschen Knopf gedrückt? Und deshalb hat Takeshita die Reiseprobleme bekommen. Man weiß es nicht, was Okada da vielleicht noch Dings hatte. Ja, sonst war es ein kleines, simples Segment. Es hat das jetzt weiter aufgebaut, aber ich würde schon sagen, es muss jetzt langsam kommen. Also es war dann jetzt, ja, es war was Neues, weil es vom Visual was Neues war und Takeshita hat unterbrochen und ähnliches. Aber so richtig viel Entwicklung war es jetzt nicht. Ich fand Don Callis als Sprachrohr fand ich gut, weil ich glaube, wenn die beiden alleine Programm auf die Beine stellen müssten, das wäre nochmal ein bisschen schwieriger aufgrund der Sprachbarriere. Aber TJ, so grundsätzlich so wahnsinnig viel Storytelling war da jetzt nicht, außer dass sie sich nicht mögen.
Ja, nicht so wirklich. Und ich war nicht der allergrößte Fan davon, wie dieses Segment zu Ende ging. Der Moment mit dem Mittelfinger von Okada, das war schon stark, ne? Sie geben sich eben nicht den Handshake, sondern Okada verpönt hier seinen, ja, zukünftigen Gegner. Und da wäre das Segment für mich eigentlich gut beendet gewesen. Da hättest du sehr schnell rausgehen können und vielleicht verlässt einer von den beiden wutschnaubend den Ring und die Kommentatoren bringen noch over. Oh, da knistert es ja wirklich. Dass dann Don Callis nach dem Mittelfinger noch kam und gesagt hat, Jungs, hier britzelt's aber bei euch beiden, deswegen müsst ihr jetzt in einem Tag-Team antreten. Tobi, ich finde, das hat den Schluss von diesem Segment irgendwie dann nochmal so schlagartig runtergebracht.
Hätte man wäre super als Backstage-Segment noch gewesen, wie ja. Don Callis von Renee abgefangen wird, komplett bedüselt ist und sagt, ja, ich habe den jetzt gesagt, Tag-Team-Match. Und dann hättest du ein stärkeres Ende, jetzt auch beide mehr protected, wenn sie wirklich aus dem Ring gehen. Also wenn dann wirklich ein Okada einfach sagt, so, ich hab fertig, hab alles gesagt, was ich sagen will, so ungefähr. Den ja. Punkt würde ich machen. Ansonsten, Niki hat gesagt, es hat sich nicht so wahnsinnig viel getan. Ich würde sagen, weil das Publikum so stark involviert war, einfach um nochmal zu zeigen, oh, okay, die Leute haben richtig Bock drauf. Ich finde, das kann auf einen TV-Zuschauer schon nochmal die Wirkung haben, dass er auch Bock auf das Match bekommt. Also deswegen würde ich schon sagen, dass es ein bisschen was erreicht hat. Was ich noch als Beobachtung im Gesamtkontext übrigens ganz spannend finde, müsst ihr wirklich mal drauf achten, sowohl bei WWE als mittlerweile auch bei AEW, wie viele große Matches und Storylines sich wirklich in einem Kontext über diese Fraktionen ergeben und über das Aufbauen und Zerteilen von Fraktionen. Ich finde, das ist wirklich so ein bisschen auch die DNA des nordamerikanischen Wrestling-Bookings, auch so über die Jahrzehnte, wenn du es dir anguckst. Und wenn es die DNA des nordamerikanischen Bookings ist, ist es irgendwie auch die DNA des ganzen Wrestlings, weil wo gucken alle hin? Zu den Großen nach Nordamerika. Und ich finde, du siehst es bei WWE immer öfter. Guck dir hier die 2 Stories an, Don Callis Family und Death Rider. Gruppen, die aufgebaut werden, die kaputt gehen und darum, ne, wird das maßgebliche Geschehen aufgebaut. Bei WWE hattest du die Bloodline, dann hast du jetzt The Vision und so weiter. Ich finde das ganz spannend, wie sich das auch bei AEW durchzieht und auch wie ein Tony Khan, der wirklich immer gesagt hat, Alternative immer anders, wie auch er merkt, okay, das scheint ein Konstrukt zu sein. TJ, das funktioniert, das hat irgendwie früher funktioniert und auch heute scheint es einfach eine Formel zu sein, mit der man was aufbauen kann.
Tobi, das kommt nicht von Tony Khan, das kommt von Don Callis. Und ja, das hat früher auch schon funktioniert. Jetzt müssen wir uns fragen, wie weit nach früher müssen wir jetzt denn zurückgehen? Und zwar, ich sag's dir, ins Jahr 1997, ja, Ende des Jahres. Erinnert euch mal zurück an die Survivor Series. Die stand unter dem Motto Gangs Rule oder Gang Rules, so nach dem Motto. Weil es auf einmal ganz, ganz viele Fraktionen damals gab, die aus dem Boden gesprungen sind. Und eine davon war die Truth Commission. Und wer war das Sprachrohr von der Truth Commission und zugleich auch ein bisschen das Opferlamm? Don Callis. Deswegen, der weiß, das hat damals funktioniert und das machen wir jetzt einfach immer noch.
Der Jackal. Geil war das. Ja, und dann kam ja auch NWO. Das war auch eine große, wobei die haben sie auch gut gegen die Wand gefahren. Also wenn man nicht komplett inkompetent ist, funktioniert es eigentlich in der Regel. Bei der NWO waren sie leider selber ein bisschen bescheuert. Aber das ist ein anderes Thema für einen anderen Tag. Lasst uns weitermachen mit der Show. Schreibt uns natürlich auch gerne noch eure Meinung dazu in die Kommentare. Ne? Ich habe zum Beispiel heute auch auf Twitter noch von jemandem gelesen, er findet es schade, dass ein Kyle Fletcher gerade hinten runterfällt. Kann man machen, den Case in meinen Augen, aber würde ich jetzt mal abwarten, wie der bei Full Gear dann positioniert wird. Aber ne, gerne eure Meinung dazu unter diesem Podcast.
Ja. Ich will einen Punkt mal noch einbringen, und zwar, wenn man sich die Gesamtgeschichte von AEW mal anschaut, hast du halt immer schon diese vielen Stables gehabt. Du hast immer, ja, oder du hast sehr selten, hast du wirklich Einzelwrestler gehabt, die in keinem Stable drin waren. Und wenn du jetzt auch überlegst, die Main-Event-Szene, die sind alle in irgendwelchen Stables drin. So ein Darby ist vielleicht so die Ausnahme, weil der ist wirklich so allein, aber der ist auch von seinem Charakter so, der Lone Wolf, und ich kämpfe alleine für mich. Aber alle anderen großen Namen waren oder sind in einem Tag-Team oder in einem Stable. So, ne, das zieht sich ja halt schon durch, TJ.
Und wirklich seit Tag 1. Also erinnert euch mal zurück, wie wir uns damals gewundert haben. Ach, guck mal, Chris Jericho, der wird jetzt nicht als der größte Star, der alleine steht, verkauft, sondern, ah, der wird etabliert mit Hager und mit Santana und Ortiz und Sammy, ja, Guevara, und versucht da die neuen Leute nach oben zu bringen. Und Tobi, das hat sich eigentlich, wie Niki schon ganz richtig sagt, seitdem nicht so wirklich geändert bei AEW.
Ja, Jericho weiß. Und deswegen gut, was sie auf die Beine gestellt haben. Es geht weiter in dieser Show. Und zwar mit einem Videopaket zu Olympia. Und zwar nicht zu den Olympischen Winterspielen, sondern Olympia, die Wrestlerin. Die wird bei Collision um die CMLL World Women's Championship antreten gegen, richtig,
CEO. Tobi, du klingst wie so eine Handpuppe. Das ist ja schrecklich.
Oh ja, ich bin Harley Cameron-Fetischist. Die Frau darf alles mit mir. Chris Statlander wird von Renee Young interviewt, Renee Paquette, entschuldigt, und spricht über die letzte Woche, das Puppensegment, da sind wir nämlich, und bei Collision wird Statlander zusehen bei diesem Match von Olympia gegen Mercedes, aber sie sagt, heute Mercedes, ich weiß doch, du bist da, ich bin auch da, du weißt doch, wo du mich findest, also lass uns doch gar nicht so lange warten. Und im Hintergrund von diesem Segment läuft einfach ein Staubsauger. Das war ein bisschen billig. Da hat irgendjemand wirklich hinter dem Vor... keine Ahnung, was das immer soll, aber ja, gut. Ist halt auch immer ein bisschen AEW-Vibe.
Das war bestimmt, Tobi, das war ein Ghostbuster. Die Ghostbuster haben doch auch so einen Staubsauger quasi auf den Rücken geschnallt und der hat den Marshmallow Man versucht zu jagen und wegzusaugen.
Ja, guck mal, was bei AEW hinter den Kulissen, vielleicht nächste Folge Being the Elite, sehen wir das Staubsaugersaugen erklärt. Jetzt kriegen wir erstmal als nächstes erklärt, warum Kyle O'Reilly und Jon Moxley nochmal gegeneinander antreten. Letzte Woche das DQ-Finish, was wir alle sehr gelobt haben, und in dieser Woche das Rematch-Klappe, die zweite, weil sowohl Moxley als auch O'Reilly bei Tony Khan gesagt haben, wir wollen nochmal. Und also Tony Khan natürlich, bitte. Und so kam dann dieses Match zustande. Moxley diesmal schon auch fokussierter. Brian Danielson am Kommentar, wirklich, also der ist für diese Death Rider Story so wichtig. Wer jetzt hier auch wieder den Stil von Moxley zerlegt, das ist dieses Death Jitsu, und erklärt genau, wie er vorgeht, welcher Submission Move, welche Ader abtrennt und so weiter und so fort. O'Reilly ist aber auch nicht chancenlos. Wir landen auch im gleichen Spot wie letzte Woche, der Ankle Lock, aber O'Reilly stampft auf die Achillessehne. Moxley gibt aber nicht auf. Es gibt noch einen Knee-Strike an den Hinterkopf, es gibt einen Near-Fall auch von O'Reilly. Ein Gotch-Style-Piledriver kontert O'Reilly Weltklasse in einen Triangle-Choke, das habe ich so auch noch nicht gesehen. Und Mox ist jetzt am Rande der Niederlage, die Nase blutet dann sogar. Und mit letzter Kraft schafft er es, sich mit einer Lariat Luft zu verschaffen. O'Reilly immer wieder mit dem Killer-Instinkt, viel Fokus, wie gesagt, auf diese Submission-Phasen, wo irgendwie die Haltegriffe ganz, ganz tief auch von Danielson thematisiert worden sind. Und ich glaube, dieses Match hat für mich wieder so gut funktioniert. Der Schlüssel ist, meine ich, weil die es schaffen, ihre Story wirklich übers Wrestling so stark zu transportieren, dass es wirklich ankommt. Also, dass wirklich klar ist, okay, warum macht der das, warum macht der das? Und eben untermalt mit dem Commentary, finde ich, ist das von der Ringpsychologie insgesamt wirklich herrlich. Und auch das Finish hat dann für mich eigentlich auch gepasst, denn nach dem DQ-Finish letzte Woche passiert diese Woche Folgendes. Kyle O'Reilly nimmt Moxley außerhalb des Rings in den Guillotine-Choke und der Referee zählt 8, 9, huch, und 10, und es gibt, und wir sehen es bei AEW gefühlt nie, einen Double Countout. Die Crowd chantet Bullshit, ja, ich verstehe warum, aber chillt mal, ist halt die Story in dem Fall. Und Moxley sitzt da blutig draußen an der Bande, weiß nicht, wo vorne und hinten ist, und das, Niki, war die Geschichte und der Fokus für mich. Und dieses Bild war dieses Finish in meinen Augen wert. Und ich fand es auch als Wrestling-Match wirklich, und du weißt, ich bin jemand, der so, ja, nur Wrestling einfach nicht einfach kauft. Aber in dem Fall würde ich wirklich sagen, die Story, die sie in diesen, was waren es, 12 Minuten transportiert haben, also bei mir kam das an.
Du hast es mehrfach gesagt, die haben eine Story transportiert. Und das ist der große Unterschied zu Moxley-Matches in der Vergangenheit, die einfach als Opener reingestreut wurden, um ihm einfach dominant dastehen zu lassen. Ja, okay, dann sehe ich einen dominanten Sieg, oder bei AEW, okay, mehr oder weniger dominant, aber ich sehe einen Sieg von Moxley, um ihn aufzubauen. Ja. Aber hier habe ich ich habe noch was drin. Ich weiß, ah, okay, da war letzte Woche was. Was passiert denn diese Woche? Ich hätte nicht gedacht, dass man mir das Match Moxley gegen Kyle O'Reilly wirklich schmackhaft machen kann. Aber ich habe dieses Match nicht geskippt. Ich habe keine Parts ausgelassen, weil ich mir dachte, okay, ich habe Lust, mir hier jeden einzelnen Move zu nehmen und zu gucken, ah, okay, Moxley mit seiner Mimik versucht mir gerade viel zu erzählen. Dann außerhalb des Rings versuchen die beiden mir viel zu erzählen. Und das fand ich sehr, sehr, sehr stark, TJ. Du auch?
Absolut. Also dieses Match hat sehr überzeugt und Kyle O'Reilly durfte da halt auch wirklich glänzen. Gerade wegen dem Punkt, was ihr anspricht, weil sie eine Story erzählt haben. Und naja, die Story ist natürlich auch, dass Kyle O'Reilly, wenn es zum Beispiel um Submission Wrestling geht, Moxley überlegen ist. Oder dass er, wenn es im Allgemeinen um Brazilian Jiu-Jitsu geht, auch Moxley überlegen ist. Moxley macht das auch, aber nicht auf so einem Level wie Kyle O'Reilly. Das wurde uns von Danielson am Kommentar gesagt und genau das haben die beiden auch gewrestelt in diesem Match. Und Kyle O'Reilly auch wirklich, er positioniert sich so gut. Tobias, du hast es angesprochen, dieser Gotch-Style-Piledriver von Moxley, den O'Reilly in einer Bewegung kontert in diesen Triangle-Choke, habe ich so auch noch nie gesehen. Oder auch so Dinger wie, dass Kyle O'Reilly dann gegen Ende vom Match aus dem Ring rausdivet auf Moxley und sofort in den Armbar geht, auf dem Hallenboden. Und das war schon sehr, sehr cool. Ich fand auch das Booking geil im Kontext mit letzter Woche. Ne? Da gab es einen Fuck-Finish mit der DQ. Jetzt gibt es wieder so einen Fuck-Finish mit dem Double-Countout. Das bedeutet ja, Tobi, dass Kyle O'Reilly uns jetzt 2 Wochen in Folge im Prinzip wirklich auf Augenhöhe präsentiert wurde mit einem Jon Moxley. Und ich glaube, ich spreche für uns 3, wenn ich sage, wir haben es alle gekauft.
Definitiv. Also ich bin ja auch jemand, der kritisch auch schon gegenüber Kyle O'Reilly war, weil eben eine Match-Story gefehlt hat. Aber schon ist die Match-Story da und aus Kyle O'Reilly wird Kyle O'Reilly. Also das habe ich in dem Fall wirklich, wirklich gut gefunden. Jetzt kann man sogar so weit gehen und sagen, bei dem, was gleich angekündigt wird, bei dem Match, was dann entsteht, ist Kyle O'Reilly vielleicht derjenige, der dann Moxley ultimativ schlägt. Aber da müssen wir mal wirklich gucken, ob wir so weit gehen oder nicht. Was wurde denn danach angekündigt? Schau mal, nach dem Match geht Marina Shafir in den Ring, rotzt erst bei Aubrey Edwards um. Das fand ich sehr lustig. Und Claudio Castagnoli kommt raus. O'Reilly wird geplättet. Dann kommt Mox erst wieder in den Ring. Also auch die kleinen subtilen Dinge. Mox traut sich erst in den Ring, als der Gegner schon wieder liegt und wirklich keine Gefahr mehr von ihm ausgeht, weil er vielleicht an sich selber zweifelt und denkt, alleine schaffe ich das gerade nicht. Finde ich ganz, ganz, ganz spannend, solche Sachen eben, ne, das zeigt dir, wie tiefgründig dieser Charakter und diese Storyline da gerade ist. Da liegt jetzt eben O'Reilly, die Death Rider fallen über ihn her, bis eben die Conglomeration rauskommt. Mark Briscoe, Orange Cassidy, Darby Allin, die Death Rider ziehen sich zurück. Darby will das hier und jetzt beenden und sagt, ihr müsst leiden. Und dann soll Orange Cassidy die große Challenge aussprechen. Mark Briscoe übergibt ihm das Mikrofon und Orange Cassidy sagt Blood and Guts. Und das heißt Blood and Guts und zwar am 12. November. Daumen hoch, wir haben es ja schon kommen sehen. Aber tatsächlich, also am 12. November findet dann Blood and Guts statt und wir kriegen nochmal die Death Rider gegen die Conglomeration. Und also das ist dann, glaube ich, auch auf dem Weg zu Full Gear, was ja erst Ende November stattfindet, nochmal wirklich eine große Nummer jetzt. Fragt sich, was passiert denn da? Weil wir kriegen auch ein Women's Blood and Guts Match, TJ. Und so ein Blood and Guts Match ist ja keine Nummer, die mal 20 Minuten dauert, sondern eigentlich, glaube ich, immer mindestens 40, eher 50 Minuten. 2 Stunden TV-Show mit 2 50-Minuten-Matches. Was löst das rein vom TV-Setting erstmal in dir aus?
Ja, also ich glaube nicht, dass du diese beiden Matches zwingend back-to-back bringen musst. Du kannst das schon so strukturieren, dass da 1, 2 Lückenfüller dazwischen sind. Mal ein kurzes Match, mal ein paar Backstage-Segmente. Da mache ich mir nicht so Sorgen, weil heutzutage bist du eh darauf konditioniert, dass bei Gimmick-Shows teilweise 2-mal dasselbe Gimmick stattfindet. Beim Royal Rumble, da siehst du die Männer und die Frauen. Bei Money in the Bank, bei Hell in a Cell gibt es oft mehrere Hell in a Cell-Matches, vielleicht in letzter Zeit nicht so sehr. Aber hier ist halt für mich das viel größere Problem. Und da bin ich jetzt auch sehr gespannt, was der Niki dazu sagt. Diese Ansetzung, ne, von der Conglomeration plus Darby Allin gegen das Death Triangle wirkt für mich ein bisschen so nach dem Motto, hey, wir machen dieses Match bei Blood and Guts und zwar aus dem Grund, weil in ein paar Wochen Blood and Guts ansteht.
Ja, vor allem, du hast ja den Peak. Eigentlich schon, wir dachten, es ist der Peak. Eigentlich, da hattest du den Peak von Moxley und Darby, den hattest du schon. Das sollte eigentlich so dieser Abschluss gewesen sein. Und Tobi hat es vorhin gesagt, so, ja, was ist denn mit Darby jetzt? Irgendwie geht er nicht vorwärts. Und das ist jetzt nämlich genau der Punkt, den ich ansprechen will. Ich glaube, die müssen das jetzt noch über dieses Blood and Guts Match drüber ziehen, bevor sie da nochmal ein neues Match machen. Und TJ sagt schon, das ist eine Ansetzung, die fühlt sich nicht heiß an. Du nimmst einfach verschiedene Leute. Ja, okay, die Death Riders sind eh 5. Okay, bedeutet aber auch, du brauchst auf der anderen Seite auch 5. Und ich finde es bemerkenswert, wie Tony Khan es wirklich geschafft hat, sowohl Roderick Strong als auch Kyle O'Reilly damit reinzubucken. Und dass ich sage, das ist sogar sinnvoll. Also das hätte ich im Leben nicht erwartet, dass du mir am Anfang des Jahres sagst, Kyle O'Reilly und Roderick Strong stehen im Blood and Guts Match und ich würde das noch irgendwie gut finden. Weil das sind noch die beiden Leute, wo ich nur sage, die sind fein da drin, da finde ich völlig in Ordnung mit. Aber jetzt, wenn ich mir einen Orange Cassidy, Mark Briscoe angucke, da wird es dann schon schwierig. So, Darby brauchen wir nicht drüber reden, der hat auch viel, viel Kram mit den Death Riders gemacht jetzt in den letzten Wochen. Aber die beiden, die ich gerade angesprochen habe, Tobi, das sind jetzt vielleicht nicht so die optimalen Namen, oder?
Also was man dem Match nicht vorwerfen kann, ist, dass es keine Story oder so hätte. Die hat es. Ich glaube, das Grundproblem ist einfach, dass der Zeitpunkt des Matches und der Peak der Story, dass das asynchron ist. Ich glaube, das läuft nicht so zusammen, wie es hätte laufen sollen. Und da sind Matches und Angles einfach in der falschen Reihenfolge gekommen. Was lustig ist, weil der Main Event ist heute ein Kampf von Samoa Joe, um rauszufinden, ob Samoa Joe gegen Hangman wirklich mit Samoa Joe besetzt wird. Aber das besprechen wir dann nachher nochmal. Genau, ich habe gerade wirklich auch die Matchgrafik jetzt nochmal aufgemacht. Also wir haben John Moxley, Claudio, Danny Garcia, Wheeler, Utah und Pac gegen Darby Allin, Orange Cassidy, Roderick Strong, Kyle O'Reilly und Mark Briscoe. Dieses Match wird, das klingt jetzt blöd, die werden sich da wirklich 50 Minuten aufs Übelste umbringen und schlachten. Es wird für mich, für die Story, nichts mehr verändern. Die Death Rider wurden schon geschlagen. John Moxley wurde schon geschlagen. There's nothing left to achieve. Also ich sehe, die anderen können nicht doppelt und dreifach overgehen. Deswegen, das ist so ein bisschen, die Faces haben nicht mehr so viel zu gewinnen, TJ. Ich glaube, das ist so das große Problem, was ich habe. Und da tut es mir jetzt schon leid, wenn ich überlege, was für Spots die sich antun werden dafür.
Ja, absolut. Und da kannst du dir die Frage stellen, um was geht's denn eigentlich? Also wer will hier wen besiegen und welche Mission gilt es zu erfüllen? Was ist eigentlich die Story? Ja, die Story ist eigentlich schon vorbei. Jetzt hauen wir uns halt auf die Mütze, um uns auf die Mütze zu hauen, weil es geil ist, wenn ein paar Leute bluten und wir einen Käfig haben, wo vielleicht, keine Ahnung, Mark Briscoe oben runterspringen kann. Ja, kann man machen, muss man aber nicht. Aber ganz ehrlich, mir fällt auch kein anderes Match ein. Und bitte meldet euch jetzt, falls euch ein anderes Match einfällt, was man bei den Männern hätte machen können, jetzt in den nächsten paar Wochen, was von den Storylines her gut passen würde zu so einer 4-gegen-4 oder 5-gegen-5 Ansetzung. Ja, da ist das wohl noch die beste Wahl gewesen, oder Tobi?
Ja, würde ich mitgehen. Niki, was hast du?
Ich gehe da auch völlig mit. Ich glaube, du kannst gerade kein Blood and Guts Match besetzen bei den Männern, was wirklich heiß ist und was wirklich Sinn ergibt, wo es eine 5 gegen 5 irgendwie gibt. Also
ein Einwurf. Und ich dachte auch, man macht's nicht und geht deswegen auf die Frauen. Also ja, das habe ich eigentlich gedacht.
Und das ist jetzt nämlich auch mein Punkt. Du baust dieses Frauen-Blood and Guts Match seit Wochen. Baust du das auf, beziehungsweise was heißt baust du es auf? Du baust es ja nicht auf,
sagen.
Es wurde erwähnt seit Wochen und die sind nicht vorangekommen. Diese Challenge von Jamie Hayter steht immer noch in der Luft, niemand hat da je drauf geantwortet und jetzt hat Tony Khan, in zwölf Stunden, ich habe es heute auf Twitter gesehen, in 12 Stunden schafft Tony Khan es, ein komplettes Männerblatt in Gutsmatch zu machen, während die Frauen immer noch eine rumfliegende Challenge haben, ohne irgendwelche Teilnehmer.
Ja, ist wohl so. Hat wohl auch damit zu tun, dass es nochmal Verletzungsausfälle gab und so, aber ich denke, die Grundsatzkritik in dem Fall ist schon berechtigt.
Eine Frage möchte ich noch in den Raum stellen. Tobi, glaubst du, dass man hier vielleicht noch Willow und bei den Death Riders Marina Shafir in das Match integrieren könnte? Oder waren die auch schon irgendwie gemunkelt für das Damen-Blood and Guts Match? Weil ich finde das ganz cool, eigentlich analog zu Anarchy in the Arena, wo du dann auch bei einem Match mit größtenteils Männern diese beiden Damen mit eingebunden hattest. Oder glaubst du, dass man das wirklich komplett trennt? Männer-Blood and Guts und Frauen-Blood and Guts.
Also ich glaube, man wird die schon weitestgehend trennen. Ich würde aber nicht ausschließen, dass Marina nicht rauskommt, irgendwie einen Schraubendreher durch den Käfig schießt und dann kommt Willow, um den Safe zu machen. Irgendwie seit Tag 1 wabern die ja mit drumherum, leider nie mit einem richtigen, konsequenten Payoff. Also die sind halt einfach immer nur da, um sich halt zu prügeln, damit die Frauen da auch was machen. Aber nein, ich glaube nicht, dass sie aktiv im Match drin sein werden, tatsächlich. Vielleicht mit Eingriffen, aber mehr nicht. Ja. Niki schüttelt nicht mit dem Kopf, sondern stimmt mir zu. Dementsprechend sehe ich dort Einigkeit. Wir kommen jetzt aus der Werbung zurück in der Show und sind direkt in einem Brawl von Mercedes Moné und Chris Deadland. Und so sehr ich gerade Brian Danielson am Kommentar gelobt habe, so sehr muss ich jetzt Excalibur hier als furchtbaren Kommentator kritisieren. Wir kommen aus der Werbung, die prügeln sich da Backstage und er sagt, Chris Statlander hat vorhin gesagt, dass wenn Mercedes Moné sie sucht, sie ja weiß, wo sie zu finden ist. Offensichtlich hat sie sie gefunden. Ein Kampf bricht aus und ich denke mir so, Bruder, wie unmitreißend kannst du es formulieren? So, okay, dann lass es halt. Also das habe ich überhaupt nicht gecheckt und dann brawlen die sich halt in den Ring. Es gibt die Attacke, bis dann eben Athena nach draußen kommt und für Mercedes Moné den Save mehr oder weniger macht. Backstabber, O-Face gegen Chris Statlander, dann wiederum kommen Willow Nightingale und Harley Cameron raus und wir erfahren dann eben, dass nächste Woche Willow und Harley gegen Mercedes und Athena in Runde 1 des Tag-Team-Turniers stattfinden wird. Women's Blood and Guts weiter, nicht erwähnt. Also, weil wir es gerade davon hatten, ist genauso am 12. November, ist genauso in 2 Wochen. Keine Ahnung. Also, ich glaube, Jamie Hayter, Queen Aminata sind drin. Dann die Sisters of Sins, aber jetzt auch nicht mehr 3, sondern nur noch 2, weil die eine sie ja einen Ellenbogen kaputt gemacht hat. Beziehungsweise, nee, wer hat sich einen Arm kaputt gemacht?
Penelope Ford, aber dazu kommen wir gleich noch Backstage.
Stimmt. Also, ist Gewusel. Ich weiß nicht. Was habt ihr aus dem Segment gemacht? Women's World Title ist so, TJ, ich habe das Gefühl, die wissen nicht so wirklich, was sie mit Athena, beziehungsweise was sie mit Statlander und Moné erzählen wollen. Jetzt müssen sie aber gleichzeitig Athena und Moné als Tag Team fürs Turnier noch erzählen. Wollen die gerade zu viel auf einmal vielleicht?
Vielleicht auch nicht. Also sie wollen auf jeden Fall Zeit füllen und Strecke machen. Das müssen sie auch, weil dieses Match zwischen Chris Statlander und Mercedes Moné war das erste Match, was bestätigt war für Full Gear. Also wir kamen aus dem einen Pay-Per-View und zack war bestätigt sofort, dass dieses Match stattfinden wird. Das hat in meinen Augen einen großen Vorteil, weil du so ein Match länger aufbauen kannst. Das hat in meinen Augen aber auch einen großen Nachteil, weil du so ein Match länger aufbauen musst. Und dann ist halt die Frage, kriegst du das gefüllt? Ich finde, hier hat man es ganz clever verwoben mit dem Tag-Team-Turnier, weil es gab ja einen Grund, dass die Ladies den Save gemacht haben, also Willow und Cameron, die dann rauskamen. Die kamen ja nicht random raus, die kamen raus, weil sie vorher schon feststanden als die Gegnerinnen im Tag-Team-Turnier von Athena und Mercedes Moné. Deswegen, Niki, fand ich das schon ganz gut für das, was es war, aber das reicht natürlich noch nicht, da muss mehr kommen. Was werden die uns jetzt hier noch erzählen in dieser Story? Sie haben noch ein paar Wochen.
Ich sag dir, was die erzählen werden, die werden gar nichts weiter erzählen. Ich glaube, es wird jetzt Brawl für Brawl für Brawl geben, weil Tony Khan momentan einfach keine Frauen booken kann. Also das habe ich schon mehrfach gesagt, die Women's Storylines bei AEW sind gerade wirklich, wenn sie existent sind, wahnsinnig schlecht. So, und weiß ich nicht, was Tony Khan da gerade für ein Problem hat, auch dieses Tag-Title-Tournament, was ja an sich, ich habe das ja gelobt, ne, als das angekündigt wurde, dachte ich mir, okay, cool, wir können jetzt was machen. Und aus meiner Sicht gibt es da auch nur 2 mögliche Szenarien. So, entweder wir kriegen dieses klassische Finale, was wir da haben von Mina und Tony und Mina, so rum, und Moné und Athena auf der anderen Seite, die dann im Finale antreten. Oder man macht es so wie damals, als die Männer-Tag-Team-Titel eingeführt wurden, das dann, wo man auch gedacht hat, die Young Bucks definitiv, die werden da durchwaschen und so. Und dann fliegen sie halt auf einmal raus. Ne? Und dann, sowas kann natürlich hier auch passieren, aber beide Szenarien sagen mir jetzt nicht, Tobi, dass ich jetzt wahnsinnig heiß drauf sein muss, was da jetzt passiert.
Oh, vergiss mir mal TJ nicht. Die haben schon mal, glaube ich, sogar ein AEW Tag Team Turnier gewonnen und sind das erfahrenste AEW Women's Tag Team in diesem Turnier.
So, ja, genau. Oh, also,
bitte, vor allem Ty Mello würde ich es natürlich von Herzen gönnen. Keine Ahnung warum. Es gibt danach ein Videopaket.
Nee.
Oh, du bist okay.
Nicht danach. Entschuldigung. Ich habe hier noch was zu sagen, wirklich. Also, bitte. Der Niki hat hier behauptet, die wüssten nichts zu erzählen hier bei den Damen. Das stimmt ja überhaupt nicht. Also, Mercedes Moné, die hat ja alleine durch ihr Outfit diese Woche was erzählt. Passend zu Halloween, Tobi. Und deswegen würde ich dich jetzt bitten, drück den Knopf.
Ich habe keinen Knopf.
Ach scheiße, du bist in Ostdeutschland. Dann sing, sing Tobi, sing mir den Jingle.
Wie soll ich... Mach. Das Style-Update. Team, TJT.
TJT. Mercedes Moné war diese Woche ein Spinnennetz. Dafür gibt es 5 von 8 Spinnenbeinen. Und damit zurück zu meinem Kollegen Tobias Enke zum Sport. Heute mit dem Thema Wrestling.
Das Style-Update mit Team TJT. Klasse. Scheiße, warum lässt du mich denn auflaufen? Ich hab keinen Knopf, du weißt es doch. Immer wenn ich in diesem Setting sitze, hab ich nix. Ich bin knopflos. Hoffentlich nicht kopflos. Aber gut, ja, schön, dass wir das noch gemacht haben. Darf ich jetzt? Ich wollte doch über Mascara Dorada sprechen. Der hat doch so eine tolle Performance. Wirklich, herrliches Videopaket. Mascara Dorada, was für eine tolle Performance. Videopaket, All Out, 20. September, 7 Jahre her, dass der mal irgendwas gemacht hat. Und jetzt kommen sie dann nochmal drauf, weil Tony Khan gesagt hat, nach dem Global Wars Klassiker bei Arena Mexico und einem der besten Matches des Jahres zwischen Mascara Dorada und Bandido, wird es dieses Match bei Collision nochmal geben. Und damit ihr wieder wisst, wer Mascara Dorada ist, erinnern wir euch daran, dass der bei All Out ein ziemlich krasses Match bestritten hat, wofür wir gar keinen Follow-up hatten. Aber jetzt, 9000 Wochen später, können wir euch das ja nochmal sagen. Und danach kommt einfach ein Videopaket zu Bandido und da ist mir ja auch nochmal das Herz aufgegangen. Fast so sehr wie bei der Nachricht von Fleisch. Der hat einfach seine Oma mit zu Collision genommen für das Match gegen Okada, was da stattgefunden hat. Was ein herrliches Videopaket. Was für ein sympathischer, toller Typ Bandido einfach ist. Da, oh, Niki, ich bin geschmolzen. Das hat mir wieder Kraft gegeben. Dass die jetzt wieder ein Match machen bei Collision, ey, das wird wrestlerisch ziemlich geil. Das kommt jetzt aber so ein bisschen aus dem Nix. Aber dass man solche Videopakete auch mal zeigt, hat für Bandidos Charakter in meinen Augen durchaus was bewirkt.
Also, dass die Oma sich da so gefreut hat, das hat mich wirklich auch gefreut. Wenn ich überlege, wenn ich meine Oma mit zum Wrestling nehmen würde, die würde mir einen Vogel zeigen und fragen, und sowas guckst du dir an? Für sowas bleibst du länger wach? TJ, was würdest du da jemanden mitnehmen? Weißt du, du gelernt,
Junge? Ich weiß überhaupt nicht, warum ihr hier über Omas reden wollt, wenn wir über junge Frauen reden könnten, Tobi, im Damen-Tag-Team-Titelturnier, was eröffnet wird hier diese Woche bei AEW Dynamite Fright Night.
Jetzt hat er mich gerade noch ausgebremst und jetzt drückt er wieder aufs Gas. Ja, Penelope Ford wird wohl aus Verletzungsgründen nicht am Tag-Team-Turnier teilnehmen und deswegen auch nicht bei Blood and Guts sein. Das erfahren wir dann gleich nochmal, aber die Kommentatoren deuten das jetzt schon an. Werden wir übrigens sehen, Bryan Danielson hat eine Maske an neben Excalibur. Wollt ihr dazu noch irgendwas sagen? Das wäre auch fast ein Style-Update gewesen, aber vergesst
es. Wessen Maske war das denn, Tobi?
Hetchy?
War der Koch, das war die Hedgie Zero-Verkleidung, das waren 10%.
Ja, tatsächlich. Ich hasse Halloween, ey.
Oh, geil, ich liebe Hedgie Zero, Halloween ist mir eigentlich auch egal. Es gibt Jamie Hayter und Queen Aminata, die treten jetzt an gegen Sky Blue und Julia Hart. Und es wird nochmal overgebracht. Hayter und Aminata sind das unerfahrenste Team. Queen Aminata verprügelt zum Start Sky Blue. Jamie Hayter frisst die Heat, bis der Hottech zu Aminata kommt. Aminata verprügelt Sky Blue. Beide unterm Strich gleichwertig dargestellt. Gibt auch einen doppelten Double Down. Alle 4 liegen am Boden. Ich glaube, Julia Hart wurde bei dem Superplex fast geköpft, weil sie komplett auf den Nacken gerotzt wurde. TJ hat es auch gesehen, wahrscheinlich.
Ja, die wurde gespiked. Also da gab es so einen doppelten Suplex. Also wirklich mit allen 4 Damen gleichzeitig. Und Julia Hart war halt am Rand. Und da hat halt dann die Kraft nicht gereicht von Queen Aminata, sie irgendwie safe zu Boden zu bringen. Aber ich glaube, der Julia geht's gut. Also, aber ich würde dann schon gerne sehen, dass nicht jede Woche sich eine Frau verletzt hier im Kontext von diesem Turnier.
Gerade wenn wir fürs Women's Tag Team Turnier Werbung machen wollen, für mehr Women's Wrestling und dann bitte nicht immer mit einer Verletzung oder Schrecksekunde aus so einem Match rausgehen, das wäre wirklich highly appreciated. Dann verpasst die Kamera erst einen Eingriff, denn wir sehen dann, dass Thekla sich unterm Ring zurückrollt. Sie hat eingegriffen und zwar gegen Jamie Hayter mit einem Spear. Das lenkt Queen Aminata ab, die im Ring das Ding verliert. Sky Blue pinnt sie, die Sisters of Sin sind weiter. Die Wiederholung zeigt uns ein Spear von Thekla. War es TJ sonst? Fandst du das Match okay? Was machst du aus dem Ausgang? Hättest du damit gerechnet, dass die dass Queen Aminata und Jamie Hayter raus sind? Immerhin stehen sie als erste beide für Blood and Guts fest, aber mehr auch nicht.
Naja, immerhin. Ja, Spear von Thekla am Ende, das kam dann überraschend, bringt den Sieg für die Sisters of Sin. Hat mich das überrascht? Ich weiß es nicht. Also das war tatsächlich ein Match, da war ich gespannt, wie sie das booken würden. Vor allem, weil sie halt letzte Woche erst Hayter und Aminata als neues Team direkt overgebracht haben in einem Four-Way, wo sie sich ja dann als Gegnerin die Sisters of Sin aussuchen durften, die ja irgendwie dann doch so eines der favorisierten Teams in diesem Turnier sind, Niki. Ich fand das Booking absolut in Ordnung, kannst du machen, bringt auch nochmal die Sisters of Sin im Kontext von ihrem Dreier-Stable als Heels ein bisschen mehr over, das war ein heelisches Finish, fand ich in Ordnung, Match war super, deine Meinung dazu?
Ich fand es auch gut, dass die Sisters of Sin jetzt mal gewonnen haben, nachdem ja Thekla, meine ich, beim Pay-Per-View ja von Jamie Hayter besiegt wurde. Ne? Wenn jetzt die Sisters of Sin einfach auch niedergemacht worden wären, weiß ich nicht, ob das Stable dann noch so groß hätte weiter performen können. Von daher bin ich völlig fein, dass die beiden eine Runde weiterrutschen.
Heißt das denn jetzt Thekla oder Thekla? Die Amis sagen immer Thekla.
Mir wurde gesagt Thekla. Ja, mir wurde auch gesagt Thekla, tatsächlich.
Der T ist klar.
Tony Schiavone interviewt als Phantom der Oper.
Der hat meine alte Maske geklaut. Da bin ich auch zum Ring gekommen früher mit dieser halben Maske, die das halbe Gesicht bedeckt, diese weiße Maske. Aber gut, Tony Schiavone diese Woche Phantom der Oper. Ich weiß auch nicht warum.
Ich habe kurz gedacht, du bist nämlich. Und er interviewt Megan Bain und Penelope Ford. Penelope Ford, Armschlinge, sagt, ich habe mich verletzt. Ich habe mir das Ellenbogeninnenband gerissen. Zu englisch UCL. Das wird sie auf unbestimmte Zeit rausnehmen. Hab mal geschaut. Also das kann von 3 Monate bis 9 Monate alles sein, je nach Schwere und je nachdem, wie viel die da machen müssen. Gute Besserung an der Stelle. Und Megan Bain erklärt, vor mir verneigen sich eh alle, denn ich bin der Megasus. Wer sich erdreistet und kühn genug fühlt, sich vor mir niederzubeugen, der möge sich fügen. Und ich habe mir gedacht, so, halt's Maul, so, find's eh keinen Partner. Und
dann, ja, also sie sucht jemanden, der rauskommt, um sie zu unterstützen in diesem Turnier als Ersatz-Tag-Team-Partner. Und rauskommt die Oma von Bandido.
Ja, wäre eine Wahl gewesen. Nee, die hat ein Herz. Die geht doch nicht zu so einer egoistischen, selbstverliebten Möchtegern-Megasus. Sondern aber hereinkommt mit John Moxley Marina Shafir. Und die sagt quasi, say no more, streckt ihre Faust aus. Und Megan Bain, der wird ja fast schon cool. Da macht der Megasus die Bro-Fist. Und John Moxley im Hintergrund denkt, hey, lol, oh mein Gott, was passiert? Und kriegt einen kompletten Anfall. Also Megan Bain und Marina Shafir, MB und MS, sind nun ein Team. Ganz frisch, aber keine geölte Maschine. Nicht so gut, wie wir das seit gut 5, 6 Jahren machen. Nicht so gut wie Team TJT.
TJT?
So, was machen wir aus dem Team, ihr beiden? Niki, du hast die ganze Zeit schon herzlich gelacht. Fandst du das jetzt gut, oder?
Ohne Witz, mir ist so dermaßen egal, was mit Megan Bain und Marina Shafir passiert, weil die sowieso sofort rausfliegen werden. Aber John Moxley in diesem, wirklich, ich habe diesen Mann noch nie bei AEW so excited gesehen, wie zwischen diesen beiden Frauen hinten, wie so ein kleiner Teenie so, das passiert jetzt nicht wirklich, das ist jetzt nicht wahr. Und ich denke mir so, Digga, so groß ist es nicht, was willst du denn jetzt hier, jetzt fahr mal runter.
Das war ehrlich. Peter, was für dich groß?
Es war
der größte cool Moment deiner Wrestling-Karriere?
Nee, definitiv nicht. Also es ist ein cooles Pairing auf eine gewisse Art und Weise. Ich widerspreche dem Niki, also Schwachsinn, dass die gleich rausfliegen. Die kriegen nämlich die Titel. Ja, ihr habt vorhin gemutmaßt, dass es gemacht wird wie bei den Männern. Das absolute Überraschungsteam gewinnt. Na, das hier wäre das absolute Überraschungsteam. Wissen wir nicht. Müssen wir die nächsten Wochen reinschauen, um zu sehen, wie sich das entwickelt. Aber Tobi, also dass Moxley da so rumgeekt, als ehemaliger
am
World Guden. Champion.
Ich, man sagt doch heute, er war am Guden. Ja,
das ist ein Guden, du, ey.
Ja, wirklich. Naja, ey, Ladies and Gentlemen, also überraschendes neues Team. Wisst ihr, was nicht überraschend war? Wie der Main Event gelaufen ist, denn jetzt kommt das Four-Way. Wer wird Number One Contender? Ich bin so gespannt wie beim Brezelbacken. Hangman gegen Joe ist das Match. Die Frage ist, wer wird Samoa Joe? Wird es Samoa Joe? Wird es Hook? Wird es vielleicht Bobby Lashley oder wird es Ricochet? Das ist die Frage, die wir uns gestellt haben. Im Voraus war klar, also Ricochet und Bobby Lashley, gut, die sind in der Fehde. Wahrscheinlich werden die irgendwie sich miteinander beefen. Und Hook und Samoa Joe haben wir vorhin in der Promo ja von Hook schon gehört. Die haben natürlich mit den Ops eine Vergangenheit. Da wurde die Story nie so richtig erzählt, wie Hobbs dann Hook ersetzt hat. Aber heute wollte Hook sich dann rächen, hat gesagt, ja, die falsche Schlange. Und dann haben sie ein Match, bei dem ich sagen würde, das hat prinzipiell delivered als Main Event, weil das Publikum hatte richtig Bock, muss ich sagen. Die haben viele coole Spots gehabt, gerade ein Ricochet hat alle in meinen Augen wirklich massiv hochgezogen. Und so hast du ein unterhaltsames, nettes, snackable Match, wo ich trotzdem sagen würde, bisschen Spannung hätte dem Ganzen vielleicht noch gut getan. 12 Minuten geht's insgesamt. Wir kriegen diverse Szenen, wo alle mal Nearfall holen. Alle kommen ganz nah an den Sieg dran. Du hast auch viele Paarungen. Du hast auch Lashley und Joe mal kurz im Ring. Du hast Sequenzen wie, zum Beispiel Joe den Muscle Buster auflädt und jetzt Bobby Lashley Anlauf nimmt, ne, und dann den Spear auspackt gegen Samoa Joe. Also,
oh,
ja,
Tobi. TJ schüttelt schon
den Kopf.
Du bringst das hier so rüber, als ob dieser Moment cool war. Das war der schlimmste Moment im ganzen Match.
Ja, Samoa Joe musste vom Timing stand ein bisschen lange da, hast schon recht.
Nicht nur ein bisschen. Also Samoa Joe kommt aus der Ringecke, hat sich Hook aufgeladen zum Musclebuster. Niki lacht auch schon, ja. Und dann geht da 1, 2, 3 Schritte und du denkst dir, ja gut, jetzt könnte er ihn droppen. Dann vergehen noch mal ein paar Sekunden. Dann kommt Bobby Lashley ins Bild, Der rennt aber erst zweimal in die Seile, also auch an Joe vorbei, zweimal, der immer noch dasteht mit dem Gegner. Warum droppt Joe seinen Gegner nicht? Er hat ihn in der Position für seinen Finishing Move seit nunmehr, lass mich prüfen, 10 Sekunden. Spear von Bobby Lashley, nicht out of nowhere, sondern überraschend wie ein Schaltjahr. Also der das war überhaupt
der
nicht
musste
gut.
Erstmal auf die richtige Windrichtung warten. Du kannst ihn ja einfach so fallen lassen. Du musst ja auch schon treffen dann in dem Moment. Gerade
und
gegen
ein paar Sekunden später hat dann Bobby Lashley auch verlernt, wie man in den Ring geht. Ne? Das war dann nämlich das Finish, wo Joe Hook im Coquina Clutch hat und Bobby Lashley sieht das Ganze, rennt in den Ring und wurstelt da an den Ringseilen rum. Und
er ist zu schnell gerannt. Er ist wirklich zu schnell gerannt. Das war das Problem. Also was ist passiert? Ricochet hat Lashley mit dem Stuhl attackiert. Die gehen auf die Stage im Ring. Der Coquina Clutch von Joe gegen Hook, wie du sagst. Und dann rennt Lashley in den Ring. Das Problem ist, er rennt zu schnell. Weil er ist im Ring und es wurde noch gar nicht getappt. Und dann muss er so, wie gehe ich jetzt in den... linker Fuß, rechter Fuß. Als wäre er wirklich der letzte Mondmensch. Und ja, Hook tappt dann. Und Lashley kommt gerade eine Sekunde zu spät. Ja, auch hier, das Timing war nicht ideal. Ich fand das Match trotzdem an sich inhaltlich, fand ich es kurzweilig. Das Ergebnis absolut berechenbar. Und da ist einfach, weiß nicht, also es gibt keinerlei Argumente, dieses Ding jetzt, nachdem du Joe gegen Hangman mit all den Angles schon vorbereitet hast, das Match jetzt so nochmal zu bringen. Außer du willst Zeit füllen. Und ich glaube, TJ, am Ende des Tages wollte Tony Khan genau das machen.
Richtig. Und damit endet AEW Dynamite. Ja, wäre es damit geendet, wäre es ein cooles Ende gewesen. Ja, Joe freut sich, dass er das Ding gewonnen hat. Aber da kommt noch was. Und das fand ich gar nicht gut, was jetzt kam.
Oh, da bin ich gespannt. Oh, Nikki auch schon nach oben. Jetzt kommt nämlich mein Segment der Nacht. Aber
bitte was?
Ey, ich bin
das
ich bin sehr
du
gespannt.
Nicht im Ernst.
Ich meine das wirklich im Ernst. Ich habe mich unfassbar gefreut. Ich fand, das war richtig lustig, was jetzt kam.
Das war oberster Cringe, was jetzt kommt.
Ich bin sehr gespannt, was jetzt für eine Diskussion entsteht.
Ich auch. Samoa Joe wird jetzt interviewt von Phantom von Texas, Tony Schiavone. So. Und der sagt, wir werden den World Title Contract jetzt unterschreiben. Und diesen Vertrag bringen die Fright Night Maskottchen heraus. Und ich wusste direkt, okay, hier passiert noch was. Ihr seid noch nicht fertig. Aber was passiert jetzt? Und dann kommen sie. Da kommt das Bettlakenmonster und der LED-Mann, der Michelin-Mann, eine Kuh, ein Bulle, ein Huhn. Wirklich, die komplette Arche Noah hat Auslauf. Und Samoa Joe ist aber nicht dumm und sagt zu Shibata und Hobbs, stellt sicher, dass ich sicher bin. Die Maskottchen werden zerfetzt. Unter anderem auch der Michelin-Mann, weil sie natürlich auch Dynamite seit 5 Jahren gucken, sich genau wie TJ erinnert haben. Warte mal, der Hangman war da doch.
Aber was ich noch erzählen wollte, meine Nichte kämpft sich ja ganz schön das Studium. Semesterbeitrag, Laptop, Bücher, Software, Handy, Internet. Ey, so ein Master ist echt teuer.
Ach, sag ihr, sie kann sich das zurückholen.
Ja, du meinst von der Steuer absetzen, ne? Aber sie verdient ja nicht.
Egal, Zauberwort Verlustvortrag. Macht sie ganz einfach mit Wieso Steuer. Und wenn sie dann arbeitet, heißt es Katsching.
Das geht?
Safe, Wieso Steuer.
Hol dir dein Geld zurück.
Jetzt kostenlos ausprobieren.
Aber der Hangman war es nicht. Es war irgendein random Dude. Den schallern sie einfach um. So, okay, dann kann er jetzt gefeiert werden. Tony Schiavone hat indes den Ring wieder verlassen und sagt, okay, damit ist das ja offiziell. Das Match für Full Gear steht. Samoa Joe gegen Hangman Adam Page um die AEW World Championship im November. Bei Full Gear, gesponsert von unseren Freunden und so weiter und so fort. Und er labert und labert. Und deswegen trinken wir doch jetzt noch einen. Und dann steht so ein Eimer im Ring mit Bierflaschen. Und auf einmal ist Tony Schiavone wieder im Ring mit der Bierflasche und sagt, und jetzt trinken wir doch mal alle zusammen auf den Cowboy-Shit. Oh, und dann es ist alles die Stimme von Tony Schiavone. Und auf einmal, hinten raus, wird daraus die Stimme von Hangman Adam Page. Der attackiert jetzt mit 2 Low Blows die Ops mit der Flasche Samoa Joe. Publikum geht komplett nuts und du hast den Reveal, die Maske wird abgenommen, das Tony Schiavone-Gesicht wird gefühlt abgenommen. Jetzt ist Tony Schiavone auf einmal Hangman Adam Page. Und dann gibt's den Buckshot und mit einem Brawl der beiden geht die Show dann off the air. Publikum ist steil gegangen. Das Credo-Publikum hat immer recht, aber ich fand's auch so lustig. Ich fand das entertaining. Mein Humorzentrum hat das getroffen. Vielleicht bin ich deswegen ein schlechter Mensch. TJ guckt mich an, als wäre ich ein schlechter Mensch. Aber mir hat das wirklich große Freude bereitet. Ich fand das sehr, sehr, sehr lustig, sehr unterhaltsam. Und habe mir gedacht, ey, ganz ehrlich, ich hatte eigentlich keinen Bock auf Hangman gegen Samoa Joe. Ganz ehrlich, dann macht's doch so. Jetzt macht noch ein Stipulation-Ding für Full Gear und es ist doch schon wieder in Ordnung.
TJ, dieses Segment, ey, dieses Segment war die hinterletzte Grütze. Das hat sich gezogen wie Kaugummi und war hinten raus dann auch noch peinlich. Nein, da war so viel tote Luft in diesem Segment, ne? Erst gewinnt Joe, hält ein bisschen eine Promo, laber, ich bin jetzt Nummer 1 Herausforderer, hurra. Dann vergeht erstmal ein bisschen Zeit. Eine Minute vergeht und ich denke mir so, Leute, macht irgendwas, hier passiert nichts. Dann kommt irgendwann mal Tony Schiavone. Hey, ich rufe jetzt die Maskottchen. Dann kommen die Maskottchen. Das blöde Huhn ist zu blöd, in den Ring zu gehen. Köpft sich dabei. Es vergehen wieder Minuten, wo nichts passiert. Da wird ja nichts gesagt in der Zeit, bis die blöden Maskottchen mal versuchen. Aber
du wusstest doch, es kommt noch was. Gib's doch zu. Du wusstest, da kommt noch was.
Und ich habe auch nicht gedacht, dass das kommt, was da kommt. Also ein Swerve gab's. Ja, das gebe ich euch. Aber dann vergehen Minuten und dann sind die Maskottchen im Ring. Hurra, hurra. Sie werden umgehauen. Gut, dann sind alle umgehauen. War kein Hangman dabei. Und jetzt, ihr dürft dreimal raten, vergeht noch mal eine Minute und dann kommt der Eimer mit dem Bier und dann kommt noch mal Tony Schiavone und es sind jetzt insgesamt schon 5 Minuten tote Sendezeit gewesen. Zu viele Menschen, zu viel rein, raus, dann sind die auch noch maskiert und sind ein Huhn und der Marshmallow-Mann und ein Bettlaken, was ist das für eine beschissene Scheiße, das möchte ich nicht sehen. Da schäme ich mich, Wrestling-Fan zu sein. Weißt du, wenn in so einem Segment einer reinkommt ins Zimmer und schaut, was ich da auf dem Fernseher ansehe, da schalte ich aus, da schäme ich mich dafür. Niki, und jetzt sag mir bitte, dass ich recht habe.
Es tut mir so leid, aber ich fand das richtig gut. Boah. Ich hab's geliebt.
TJLS left the chat. Oh.
Es tut mir so leid, aber ich fand das so unterhaltsam, wie er dann da kommt. Und es war ja komplett cheesy, weil ich weiß nicht, ob es in der Fernsehübertragung auch so war, aber man hat immer am Anfang, während der Hangman oder Tony, ich kann sie nicht auseinanderhalten, ich weiß nicht, wer ist, als er gesprochen hat, hat man immer ganz kurz vorher noch die Stimme vom Hangman gehört. Ich weiß nicht, ob das Mikrofon... Genau, und dann habe ich mir schon gedacht, so, hey, was läuft denn jetzt hier? Sind eure Mikros kaputt? Und Tony Schiavone, der spricht so hölzern, was möchte er denn jetzt sagen?
Staubsauger hat noch gefehlt.
Und dann steht er da am Ring und dann steht er dahinter und das war herrlich. Ich fand das richtig gut. Ich sehe aber ein, TJ, den Punkt gebe ich dir, es war zu lang. Also diese Zwischensachen, die waren wirklich zu lang. Also ich habe das Gefühl gehabt, die haben am Ende, ich habe auf die Uhr geguckt, so 8 Minuten haben sie für das ganze Ding gehabt. Ich glaube, ja, das war zu viel Zeit für die. Ich glaube, die wollten das vielleicht in 5 Minuten
Dynamite,
machen und dann...
Diese Dynamite hatte einen 8-minütigen Overrun. Niemand in der Welt hätte diesen 8-minütigen Overrun gebraucht. Macht's in 2 Stunden und geht nach Hause.
Ja gut, dann fällt das Argument weg, dann haben sie doch nicht Zeitprobleme gehabt, weil dann hätten sie ja auch noch 10 Minuten machen können. Nee, dann kann ich da auch, aber TJ, den Punkt gebe ich dir definitiv. Und Tobi, den Punkt müssen wir ihm geben, es war zu lang. Auch wenn es unterhaltsam war und es war ein Callback-Spot zum Hangman als Marshmallow-Mann damals bei Halloween. Und das war auch schon cheesy. Das heute war cheesy, weil er sah nicht aus wie Tony Schiavone. Wirklich, also so ein breiter Typ und dann kommt er da rein und ich denke mir, was ist denn hier gerade falsch? Was
läuft
denn hier?
Kurzes Brazilian-Buttlifting noch gemacht und völlig alles aufgeblasen.
Also, Niki, schön, dass du mir zustimmst in meinem Punkt, aber jetzt musst du mir eins noch erklären. Wie hat das rein technisch funktioniert, das mit den beiden Stimmen? Also ich meine jetzt im Kayfabe. Wie hat der Hangman das hingekriegt, dass Tony Schiavone die Sachen sagt, die er da sagt?
Der Tony Schiavone hat neben dem Hangman gestanden, hat selber in sein Mikrofon gesprochen und der Hangman hat nur so getan, als ob er spricht.
Ja. Aber wieso hat Tony Schiavone das getan?
Weil Tony Schiavone Fan der Guten ist. Der ist auch Cowboy, der macht auch Cowboy-Shit.
Der war übrigens schon mal Phantom der Oper bei der WCW in irgendeiner Show in den 90ern, lustigerweise. Und außerdem, TJ, ich kann dir sagen, ich habe das Triple Cage-Match vor dieser Dynamite gesehen von David Arquette, DDP und Jeff Jarrett. Ich kann dir sagen, es war nicht der hinterletzte Quatsch. Es gibt schlimmere Dinge, zum Glück. Ich verstehe jeden, der es cheesy findet. Ey, ihr in den Kommentaren, seid gefragt. Ihr merkt, wir haben hier einen Dissens. Auf welcher Seite steht ihr? Fandet ihr das Segment zu cringe? Würdet ihr sagen, ach komm, war doch ganz lustig? Ich finde, als TV-Unterhaltung konntest du das machen. Und ganz ehrlich, Hangman gegen Joe war bei mir eigentlich mausetot. Haben sie halt das noch gemacht. Ne? Deswegen fand ich den Engel an sich so, ja, war nett. Natürlich jetzt nichts, was wir irgendwie noch 5-mal nacheinander machen müssen, aber für diese Fright Night Dynamite, für dieses Gimmick auch des Halloween-Showcases oder des Halloween-Themes, was wir heute hatten, fand ich das schon ganz nett. Was mir übrigens aufgefallen ist, ne? Man sieht, wenn Tony Khan Football-Season hat, wirklich, es ziehen sich mehrere Patterns durch. Beispiel hatten wir schon mal genannt, World Title, All Out, wie zuvor, ne, das ist jetzt irgendwie Usus, der World Champ kriegt den TNT Champion. Und jetzt Hangman, guckt euch das mal an, das dritte Jahr in Folge tritt der Hangman Adam Page bei Full Gear gegen genau den gleichen Gegner an wie bei WrestleDream. Sue Strickland vor 2 Jahren, letztes Jahr Jay White, dieses Jahr Joe. Weil, ne, ist halt convenient und dann macht Tony Khan Continental Classic und dann ist eigentlich auch schon wieder Februar, März und ab dann kriegen wir wieder das geilste AEW bis All In. Ich finde das immer ganz spannend zu sehen, wie Tony Khan wirklich so zwischendurch, ich mach mal einfach so, passt schon, wird schon gutes Wrestling sein und gucken wir mal. Aber jetzt bin ich schon so ein bisschen ins Fazit reingerutscht. TJ, auch im Rahmen dieses Abschlusssegments, war es denn dann für dich eine Horrorshow?
Ja, ich merke schon, ich bin hier der Halloween-Grinch. Ich klammer das mal ein bisschen aus, diesen Halloween-Quatsch da am Ende. Also, wir haben Dinge vorangebracht, ne? Also, wir haben jetzt einen Number-One-Contender gefunden, obwohl er eigentlich ja schon feststand, bei den Herren um den World-Title. Wir haben bei den Herren-Tag-Team-Titeln jetzt auch Number-One-Contender gefunden mit FTR. Wir haben das Turnier ins Rollen gebracht mit den Damen. Wir haben Blood and Guts aufgebaut. Ich glaube, das ist so der wichtigste Takeaway bei dieser Episode. Also, es bewegt sich ja was voran, Niki, und deswegen würde ich sagen, die Episode hat einen Zweck erfüllt.
Die hat definitiv einen Zweck erfüllt und ich fand sie insgesamt, jetzt wo ich sie heute Morgen oder heute Mittag gesehen habe, ich fand sie unterhaltsam. Also ich habe die Show geschaut und dachte mir nicht, ich möchte jetzt abschalten oder so. Ich habe schon Bock gehabt, immer weiter zu gucken, weil eben auch solche Matches, wo ich sonst abschalte, wie Moxley gegen Kyle O'Reilly, weil selbst diese Matches irgendwie mich irgendwie gekitzelt haben, dass ich irgendwie mich dafür interessiert habe, was passiert jetzt hier eigentlich. So, wir haben ein bisschen was vorangebracht, du hast Blood and Guts angesprochen, wo auch immer das Match der Frauen ist, das wird uns bei Collision vielleicht gesagt, ich weiß es nicht, wir werden das sehen. Aber grundsätzlich, Tobi, denke ich, eine gute Ausgabe. Ich habe jetzt keine Bewertung geschrieben. Ich, jetzt ad hoc würde ich vielleicht bei einer 3,75? In diesem Bereich würde ich tatsächlich sein. Ich war sehr unterhalten von Anfang bis Ende.
Ich habe letzte Woche 3 Sterne gegeben. Ich fand diese Woche auch nochmal ein bisschen besser. Ich habe 3,25 gegeben. Also ist eine gute Weekly gewesen, weil sie hatte in meinen Augen einen guten Flow. Sie hatte dieses, sie stach einfach ein bisschen raus wegen diesem Fright Night Gimmick. Ich bin da positiv davon überrascht, dass AEW das mal durchgezogen hat. Und insgesamt, wie ihr es gesagt habt, wir sind nach vorne gekommen. Wir wissen jetzt nicht überall wirklich mehr als vorher. Also Takeshita und Okada, ne? Aber trotzdem hat mir das Segment gefallen. Und ich glaube, je nachdem, wie gut man auch das Ende fand, so war dann das Gefühl, am Ende der Show, deswegen, ich bleibe bei 3,25 Sternen und habe das auf meinem Dropkicked-Profil so hinterlegt. Übrigens, das Triple Cage Match habe ich mit 0,25 von 5 Sternen bewertet, weil 0 nicht ging, leider. Sonst hätte ich auch 0 noch gemacht. Gut, haben wir noch was. Den Tony der Woche möchte ich noch vergeben und zwar an Megan Bain und Marina Shafir. Tony hat ein Team gemacht, Niki.
Nee, ich bin beim Paragon. Weil es Tony Khan wirklich geschafft hat, das Paragon in sein Blood and Guts Match zu booken und das irgendwie sinnvoll zu verpacken. Also gehe ich mit dem Paragon. TJ, hast du eine Idee, wen du dir jetzt irgendwie, wer ist dir aufgefallen?
Ja, mein Tony-Moment der Woche ist das Booking im Erstrundenmatch bei dem Damen-Tag-Team-Turnier. Hey, wir haben ein neues Team, wir haben es letzte Woche overgebracht und diese Woche dürfen sie deswegen verlieren.
Eigentlich 50-50 basically, ja. Das trifft den Nagel dann wohl an dieser Stelle auf den Kopf. Wie fandet ihr diese Show? Ich finde es super, wenn ihr uns das schreiben würdet. Vielen lieben Dank, dass ihr uns zugesehen, zugehört habt. Und ich kann an dieser Stelle nochmal gerne appellieren. Am Sonntag findet eine fantastische Show in Berlin statt. Und zwar GWF Legacy. Das ist die größte GWF-Show des Jahres. Und ich darf die ehrenwerterweise mit dem lieben Virgil kommentieren. Mustafa Ali ist da. Peter Tihani wird unter anderem da sein. Axel Tischer ist da. Wird sein World Title im Main Event verteidigen in einem Three-Way-Match gegen Metehan und Rambo. Also es sind viele, viele, viele tolle Matches, auf die ihr euch freuen dürft. Wirklich eine hochklassig besetzte Card. Und wenn ihr da Bock habt, am Sonntag 17 Uhr läuft live und kostenlos auf YouTube. Ich glaube, wir machen sogar auf twitch.tv/spotfight.de ein Watchalong. Deswegen da nochmal ein kleiner Werbeshoutout. Und ich freue mich da sehr, sehr, sehr drauf. Das ist auch der Grund, warum ich jetzt schon mal in den Osten rüber gedüst bin. Und genau, das war's an dieser Stelle. Wenn euch diese Review gefallen hat, ihr wisst Bescheid, Daumen und Kommentar. Jetzt bleibt mir nur noch eins. GW, genießt Wrestling und die Schlussworte übergebe ich an den Niki und an den TJ.
Tobi, du hast GWF angesprochen und ich bin auch da. Hey, ich guck mir das auch an. Mich hat die Card gehuckt, ich bin dabei. Ich werde da auf jeden Fall mit vor Ort sein. Also wer da Bock hat, der kann da gerne mit hinkommen. Und sonst habe ich gar nicht mehr so viel zu sagen.
Hinkommen wird schwierig, ich glaube es ausverkauft. Ja, aber ich weiß, was du sagen willst.
Ja, dann, wir können danach sprechen. Stellt euch vor die Halle, wir treffen uns danach irgendwie. Ey, aber ich finde diese Reviews hier zu dritt, ich finde das super, ich finde das klasse, dass wir das jetzt so eingeführt haben. Und dann würde ich die letzten Worte hier an den TJ schicken und euch in den Abend schicken. Ciao.
Vielen Dank, Niki. Ich möchte am Ende dieser Review Danke sagen, und zwar an die Eltern vom Tobi. Ne, der Tobi war für diese Review zu Hause bei seinen Eltern, und letztes Mal, als wir das gemacht haben, da war die Internetverbindung so schlecht. Das Bild hat gekrisselt. Es sah aus wie die Beginne des Privatfernsehens in den 80er Jahren. Es war wirklich keine schöne Bildqualität, und seine Eltern haben jetzt tatsächlich die Internetgeschwindigkeit aufgestockt für diese Review und alle folgenden Reviews. Deswegen Hashtag Tobis Eltern loben, und es verabschiedet sich Team TJT.
TJT!
Oh, Niki!